So, ich möchte heute über eine haarige Angelegenheit predigen. Ich liebe deutsche Redewendungen und irgendwann mal habe ich auch mitbekommen, wenn etwas Verzwicktes, Brenzliges wird, da sagt man, es wurde haarig. Ja? Und wobei die Tatsache, also das Haar an sich mit der Situation gar nichts zu tun hat, aber es drückt etwas vollkommen anderes. Also für Ausländer, die nicht Deutsch sprechen, eine Herausforderung, aber wenn sie das checken, dann lieben sie das, weil es so cool ist. So, es geht nicht um Absalom, der Sohn von David, der die schönen langen Haare hatte. Es geht um Simson. Er hatte auch schöne lange Haare, ganz lange Haare. Und paradoxerweise wurde in seinem Leben richtig Haare, als er gar keine Haare mehr hatte. Dazu aber, zu dieser Story will ich später dazu sagen. Ich möchte ein bisschen den Kontext erklären, in dem Simson gelebt hat. Land Israel, irgendwo zwischen die Eroberung Kanaans durch Josua und die erste Einsetzung des ersten Königs Saul. Irgendwo dazwischen, da gab es diese Zeit der Richter. Die Richter waren dazu gedacht und von Gott gesalbt, damit sie Gottes Volk Israel beschützen und gegebenenfalls befreien. Die waren so eine Art Typen für den kommenden Messias. Die waren so eine messianische Figur, die das Volk aus der Knechtschaft befreien sollen. Und wie es so vorging in dem Land Israel, die Israeliten haben gleichzeitig mit ganz schrägen Völkern gelebt. Teile von dem Kanaan wurden nicht erobert. Und diese Völker, die da koexistiert haben, die auch um sie herum waren, die wurden eigentlich wie ein Fallstrick für Israel. Die Israeliten haben immer schräg geguckt zu den Feinden, zu den Philister, zu den Amoriter und haben angeguckt, ja, was haben sie so für einen Worship, für einen Lobpreis? Und die haben Ishtar oder Astarte angebetet, wird auch Himmelskönigin genannt in Jeremia. Die haben viele verschiedene fremden Götzen angebetet, die sogar Menschenopfer verlangt haben. Das waren dämonische Mächte, die sich so als Götter ausgegeben haben und haben gesagt, ja, ihr müsst eure Kinder uns als Opfer bringen. Und die waren so verblendet und so überzeugt, dass diese Gottheiten diese Opfer wollen, dass sie Kinder bei lebendigem Leibe zu Ehre an diesen Götzen geopfert haben, verbrannt haben. Also ein Gräuel. Der Herr, der hatte wirklich genug von diesen Völkern und hat Israel benutzt wie ein Gerichtsvollzieher, diese Völker, die so ein Gräuel gemacht haben, zu stoppen und auch zu bestrafen. Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn Leute sich aufregen, ja, die Kriege in dem Alten Testament, was war das für ein Gott? Ja, Gott ist dazwischen gekommen. Gott hat das Böse und diese Gräueltaten gestoppt. Es wurde eine Anlage in Kanaan ausgegraben, wo 10.000 Krüge mit kleinen Knochen von Babys, die zur Ehre von Götzen verbrannt worden sind. Also wenn die Israeliten dahin gehen und sagen, es ist genug, das reicht. Ja? Gut, heutzutage leider in unseren zivilisierten Ländern ist Babytöten legal, kein Problem. Und sollte Gott genauso vorgehen wie im Alten Testament, vermutlich wird er Völker schicken, um uns zu richten, wir den so zivilisierten Westen. Völker, die vielleicht sagen, Kinder gebären ist gut. Kinder gebären sind eine Gabe vom Herrn. Das wäre nicht unplausibel, dass Gott sowas zulässt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Gott wirklich mit uns noch Gnade hat, trotz dieser Situation. Und so Israel koexistiert mit diesen Völkern, hat sie nicht komplett weggejagt oder vernichtet, und dann schielen sie zu den Götzen, fangen an, selber diese Götzen anzubeten, und so entziehen sie sich den Segen Gottes und den Schutz Gottes. Und Gott sagt, ihr wollt ohne mich? Gut, da lasse ich halt eine Weile ohne mich. Ihr habt euch den Baalen und Astarten zugewandt. Sie sollen euch jetzt beschützen. Und die Folge davon war, dass diese Völker Israel auf brutalste Weise unterdrückt haben und geknechtet haben. Und in so einer Zeit ist Simson geboren. Er wird in eine Familie aus dem Stamm Dan, aus Eltern geboren, die keine Kinder haben konnten. Also der ist durch die Intervention Gottes geboren, übernatürlich. Und der Engel des Herrn kündigt vor seiner Geburt an, was er für eine Mission haben soll und seine Bestimmung. Es gab diesen Zyklen zur Zeit der Richter. Das Volk hat fremde Götter angebetet. Gott wurde zornig, hat sie gelassen. Dann waren sie zum Tiefpunkt gelangt. Die haben zu Gott geschrien. Gott hat einen Richter geschickt. Er hat sie befreit. Da hat sie eine Weile Ruhe. Da haben sie wieder fremde Götter angebetet. Und man schätzt so auf 7 Hoch und Tiefen im Land Israel, wo sie immer wieder zu den Götzen rennen. Und es scheint so, dass sie nichts davon gelernt haben. Oder nur für eine kurze Zeit. Und zu dieser Zeit, als Simson geboren worden ist, die Philister, die unterdrücken das Land. Und er ist eine Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. Ich gebe euch jemanden, der euch befreien wird. Und wir lesen die ganze Geschichte, die ist relativ lang. Wir lesen die in Kapitel 13 bis 16, werde nicht alles lesen. Bloß ein paar Verse. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach, also die Mutter von Simson, siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Also der Engel des Herrn wusste schon, dass es FAS gibt, fötales Alkoholsyndrom, dass während der Schwangerschaft, wenn Alkohol konsumiert wird, dass Alkohol ein Teilungshemmer ist und verhindert, dass das Embryo gut entwickelt. Und finde ich sehr interessant, die Wissenschaftler haben erst 1960 in Frankreich so diese Tatsache entdeckt, aber der Engel des Herrn hat denen schon gesagt, obwohl sie nichts verstanden haben, warum, aber hey, tu es, wenn der Herr das sagt. Und hüte dich doch, dass du kein Wein und starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazirer Gottes sein, vom Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Für mich klingelt schon die Glocken in den ersten Versen und diese Ankündigung, er wird anfangen. Wahrscheinlich wird er es auch nicht zu Ende bringen. Und das ist irgendwie, ach, Gott weiß schon, wie die Geschichte ausgehen wird. Was bedeutet Nazirea? Bedeutet einfach dem Herrn geweiht oder abgesondert. Dem Herrn geweiht, abgesondert. Ein Nazirea durfte keinen Wein trinken, keine Leichen anfassen und die Haare nicht scheren. Eine gewisse Ähnlichkeit zu Priester, weil dem Priester hat man auch verboten, hey, wenn ihr im Dienst seid, ihr sollt keinen Wein trinken, weil manchmal Alkohol, senkt die Hemmschwelle und auch ein bisschen beeinflusst Urteilsvermögen. Also auch unsere Polizei hat auch gemerkt, Leute, die was getrunken haben, die haben eine längere Reaktionszeit. Ja? Okay, das waren die Bestimmungen für die Nazirea, die dem Herrn geweiht waren. Der Rest von Israel durfte schon ein Gläschen trinken, Aber die, die für speziellen Sachen dem Herrn geweiht waren, durften das nicht. Die Nazireer. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans. Zwischen Zorea und Eshtaol. Das sind die Verse 24, 25. Ich vermute ganz stark, dass er da mit seinen übernatürlichen Kräften für Recht und Ordnung gesorgt hat, dass er manche feindliche Angriffe abgewehrt hat und dass er geschaut hat, dass in Israel alles passt und gut geht. Es gibt aber eine Zeit, wo Simson verlässt seine übliche Gegend und geht in eine andere Gegend. Und es heißt, er macht einen Ausflug nach Timnat. Das ist ein Philistergebiet, trifft dort eine Frau, die sieht richtig gut aus und er will sie heiraten. Die Eltern sagen, boah, unser Sohn, hast du nicht in Israel keine einzige gefunden? Gibt es hier nicht genug schöne Mädels? Was ist das? Er sagt, nein, ich will sie haben. Ich will sie heiraten. Komm, wir gehen in diese Richtung. Selbst die Philister haben ein komisches Gefühl, als er eine Frau von den Philister heiraten will. Und die gönnen es irgendwie nicht richtig. Alle sind irgendwie dagegen. Aber es heißt in der Bibel, der Herr gefiel diese Aktion, weil der Simson einen Anlass gesucht hat, um die Philister anzugreifen. Und wir merken später, er wird von der Hochzeitsgäste betrogen, seine Braut wird erpresst, sagen uns, hey, was ist die Lösung vom Rätsel, was Simson denen als Aufgabe gegeben hat. Der wird verraten und schlussendlich ist er so wütend, dass er alles abbricht, weggeht und als er zurückkommt, um doch die Frau zu heiraten, das sagt der Schwiegervater, weißt du was, ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe es deinem Freund zur Frau gegeben. Und da sagt Simson, okay, wenn ich jetzt wütend bin und euch was antue, ich habe alles Recht dazu. Jetzt ist irgendwie schwierig, sein Verhalten zu bewerten. Aber Gott in seiner Souveränität, obwohl er manchmal unehrenhaft gehandelt hat, okay, er bestraft die Philister und fängt dann die Befreiung Israels aus der Macht der Philister. Was aber ein bisschen traurig dabei ist, während er nach Timnat geht, da läuft ein Löwe über den Weg, er zerreißt ihn, der Simson, der hat diese übernatürlichen Kräfte, lässt ihn dort liegen. Ein paar Tage später, wenn er wieder vorbeigeht, der schaut sich diese Leiche an und da haben sich Bienen angesiedelt und haben so einen Waben gebaut, Honig. Simson sagt, hey, Honig schmeckt, er fasst diese Leiche an, er bringt den Honig, gibt sogar seinen Eltern, hey, super, schmeckt gut. Die haben keine Ahnung, dass es eigentlich auch seine Leiche ist. Ja. Und das ist so eine Sache, wo Simson anfängt, diese Kompromisse zu machen. Seine Identität als Nazireer, er fasst eine Leiche an, er findet in einem Kadaver was Gutes. So wie manche Kinder, ja, ich habe den Film mit dem Superhelden so und so und das war so cool. Ich habe auch so erkannt, wie Jesus auch so ein Superheld ist und er rettet uns. Und in dem Film von Hollywood, wo ganz viel Mist passiert, die finden eine interessante, gute christliche Idee und die sagen, wow, super, ich habe Honig gefunden, aber den ganzen Mist um diesen Honig herum, das sehen sie nicht. Ich fordere meine Kinder immer heraus und sage, erzählt mir mal aus diesem Film, wie viele Lügen, wie viele Sünden, wie viele ungöttliche Gedanken jetzt verbreitet worden sind. Finde die Lüge in dem Film. So, oder wer von euch geht in Mülleimer und findet eine halbe Banane die gut ist, nimm sie heraus und sag, schmeckt es gut. Mann, habe ich was Tolles gefunden. Ja, und auf dem Tisch, auf dem Obstkorb, da liegen pralle Bananen, die sauber sind, die nicht verunreinigt sind. Ja, aber auch so fangen Kompromisse an, was gut ist und was schlecht ist zu sehen. Ja, und er verunreinigt sich, der bricht dieses Nazirea-Gesetz. Wahrscheinlich, also da bin ich mir nicht sicher, habe kein Bibelvers gefunden, aber bei den Philister-Night-Party, ja, wo viel Wein getrunken ist. Ich weiß nicht, ob er auch sich ein Weinglas gegönnt hat. Philister-Night-Party. Ja, ich weiß es nicht. Aber wenn er Honig in den Leiche sieht, da hat er sich auch Wein gegönnt und hat für sich diese Gelübde und dieses Gesetz auch wieder gebrochen. Sehr wahrscheinlich. Dann sagt das Wort Gottes später, in Gaza, der Mann Gottes geht zu einer Hure, zu einer Prostituierte. Undenkbar. Also der musste das Gesetz Mose halten, der musste sein Nazirea-Gesetz, der Mann hält sich auch gar nicht mehr. Später rutscht unser Held immer tiefer ab, verliebt sich in eine Frau, die ihn definitiv nicht verdient hat. Der Geweihte des Herrn entweiht sich durch sein Verhalten. Und als Zeichen, dass er dem Herrn geweiht ist, der hat schönes, langes Haar. Wenn die Haare weg sind, dann ist die Kraft, die Gott ihm geschenkt, auch weg. Das Zeichen seiner Beziehung zu Gott. Langes Haar heißt nicht unbedingt Power. Denn wenn es so wäre, dann wären Frauen auf dem Bau, Tief- und Hochbau, und wir Männer, wir würden im Kindergarten sein. Wenn langes Haar Kraft bedeuten würde. Aber das war ein Zeichen seinem Wandel mit Gott, ein Zeichen seinem Bund mit Gott, ein Zeichen seinem Wandel mit Gott. Die Sache ist, er hält sich an gar nichts mehr dran. Er hat dieser Power und sagt, hey, wenn ich Power habe und doch so viel bewege und schaut mal, was ich alles mache, warum soll ich mich noch an die Gesetze Gottes halten? Und das ist diese trügerische Euphorie, das ja, Salbung und dann die einfachsten, normalsten Gesetze, die Gott für uns gegeben hat, scheinen immer unwichtiger zu werden. So ist es ähnlich bei Simson passiert. Er verrät seine Delilah irgendwann mal, die sagt immer, ach, du liebst mich nicht, verrat mich doch, wo kommt deine Kraft, was ist? Und die macht ihn wochenlang fertig, bis er einmal sagt, okay, meine Haare wurden noch nicht geschoren. Und dann verrät Simson Gott zugunsten eine Frau, die ihn nicht einmal liebt. Die Frau liebt ihn nicht. Wisst ihr, woher er es weiß? Sobald sie das Geheimnis von ihm gefunden hat, kassiert 5.500 Silberlinge von die Summe von 5 Fürsten von den Philisterland, die gesagt haben, Wir müssen den zum Schweigen bringen. Wir müssen den richtig fertig machen. Wir müssen wissen, woher er diese Kraft hat. Er hat zu den Philistern viel, viel Schaden eingerichtet. Er hat zum Beispiel einmal 300 Schakale zusammengebunden mit Fackeln durch die Felder. Der hat die ganze Ernte vernichtet. Und einmal erschlug er 1.000 Philister. Einmal. Riesenschaden für die Philister. Die sagen, wir müssen diesen Mann zum Schweigen bringen, der ist uns zu gefährlich. Und dann kassiert Delilah 5.500 Silberlinge von diesen Leuten. Jeder gibt ihr 1.100 vom Fürsten. Und sie haben ihm die Haare geschoren und die Augen ausgestochen. Und das heißt in der Bibel, wo er dachte, ach, ich werde wieder aufstehen wie die letzte Male. Was sind diese Philister? Ich mache sie fertig. Aber in der Bibel steht, der wusste nicht, aber dass der Herr von ihm gewichen war. Und als die Philister über ihn herfielen, der war ein ganz normaler, kraftloser Mensch. Augen ausgestochen, Haare geschoren, Glatze. Jetzt wurde für Simson richtig haarig. Er ist eine sehr haarige Situation. Er muss als Sklave festgebunden in eine Getreidemühle drehen, ins Gefängnis. Von Befreier Israels zum Sklaven der Philister, von Macht zu Ohnmacht, von Ruhm zu Schande. Und wo fängt die Tragödie an? Als Simson zu lange sich in diesen No-Go-Areas aufhält, in diesen feindlichen Gebieten. Der ist zu lange da und irgendwann fängt an, ihm zu gefallen dort. Feindliche Gebiete. Er hält sich nicht mehr an die Regeln, denn er ist stark. Ja? Er bewegt viel, kann viel. Der Geist Gottes treibt ihn. Also warum soll er noch die Gebote und die Nazirea-Vorschriften halten, wenn er so mächtig ist und er hat ein gutes Gefühl? Ein Leben voller Kompromisse. Aber einmal war einmal zu viel. Ich will es in meinem Leben nicht entdecken, wenn es zu viel wird. Der bessere Weg ist, wenn egal wer von uns irgendwas angestellt hat, zu Gott zu schreien und sagen, das war nicht okay. Tut mir leid, ich kehre um. Mit Augen ausgestochen, dreht und dreht an diesen Mühlen, jeden Tag und jede Nacht. Er wird zum Spott von den Philistern. Die haben ihn gehasst, wo er gedacht hat, oh, ich bin so populär hier und alle mögen mich. Na, die konnten es kaum erwarten, ihn zu zerstören. Ich gehe sehr stark davon aus, egal wie sehr du glaubst, dass die Welt dich schätzt und dich in No-Go-Areas befindest, glaub mir, die Mächte des Finsternis können kaum erwarten, dich zum Schweigen zu bringen. Ist leider so. Du wirst niemals, Delilah hat 5.500 Silberlinge für Simson kassiert. Ich wette, die hat ihn nicht ein einziges Mal im Gefängnis besucht. Hat gesagt, so ein Depp. Die hatte nur das Geld im Sinn. Du hast in Gottes Augen einen viel höheren Wert als das, was, egal wer in dieser Welt, der sagt, oh, du bist so wertvoll für mich und du bist so toll. Und in Gottes Augen hast du viel mehr Wert. Gott tut es richtig weh im Herzen, wenn du versagst und wenn du leidest. Es gibt zwischen Simson und uns als Nachfolger Christi sehr viele Parallelen und Ähnlichkeiten. Er war zum Beispiel eine messianische Figur. Er sollte das Volk befreien und schützen. Wir sollen Christus ähnlich sein. Messias heißt eigentlich Christus. Und wir sind dazu bestimmt, Christus ähnlich zu sein. Also auch Jesu Bild zu tragen. Er sollte Unterdrückte befreien. Wir sollen durch das Evangelium Menschen in die Freiheit führen. Denn wenn wir das Evangelium verkündigen und Sünder ihre Sünder verlassen und die werden befreit aus dieser Macht, wir nehmen diese Rolle von den Befreiern. Der Geist Gottes hat ihn geführt und bevollmächtigt uns auch. Also brutal viele Ähnlichkeiten. Er hatte ein Problem mit der Sünde, wir auch. Was ich damit sagen will, es ist wahr, dass durch Jesus und die Vergebung was Gott uns geschenkt hat, in Christus die Macht der Sünde gebrochen ist. Es ist so wie ein Krieg. Ja? Zum Beispiel die Amerikaner greifen im Zweiten Weltkrieg die Japaner an. Ja? Setzen ihre in die Hauptstadt ihre Flagge und sagen, Japan hat kapituliert, und verkündigen den Sieg in die Hauptstadt über ganz Japan. Treue Japaner, Fanatische, die noch in Büschen stecken im Dschungel, die geben aber nicht auf. Also die Macht Japans ist gebrochen, ja. Aber es gibt im Busch kleine Japaner, die sind treu. Es gab sogar einen Bericht über einen Soldat, der war so treu, der hat Japan schon lange kapituliert und er hat weiter in den Dschungel gekämpft. Und das sind sogar Jahre, Jahrzehnten später sind Leute gekommen und haben gesagt, ey, gib auf, es ist vorbei, der Krieg ist vorbei. Man sagt, nee, Japan kann nicht verlieren. Die haben sogar Soldaten geschickt, die haben Fotos geschickt, was ja alles, die konnten nicht überzeugen, dass der Krieg vorbei ist. So ähnlich ist es mit der Macht der Sünde in unserem Leben. Ja? Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Aber wir haben noch Agenten, die sich in Büschen verstecken und unser geistliches Leben ganz übel sabotieren. Ja? Und die Macht der Sünde ist gebrochen, aber wir müssen noch die kleinen Soldaten da in den Büschen, wir müssen sie noch bekämpfen. Weil der Krieg ist sowieso vorbei, wir haben den Sieg. Ja? Aber die können uns auf übelste Weise sabotieren. Und so ist es mit uns Gläubigen auch, diese Beziehung zur Sünde. Ja? Wir müssen die Sünde bekämpfen. Leider ist oft dieses Prozess, es ist anstrengend. Irgendwann mal wird toleriert, irgendwann mal akzeptiert, irgendwann mal praktiziert und irgendwann mal promoviert. Es ist gut, es ist nicht so schlimm. Das Problem ist, Jesus sagt, Johannes Kapitel 8, Vers 34, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Er liefert ein geistliches Prinzip hier. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und das Problem ist, Sünde ist wie diese radioaktiven Substanzen oder Metalle. Ja? Sünde ist radioaktiv. Du kannst nicht in einem verseuchtes Gebiet arbeiten ohne Schutzausrüstung. Gehen da, was ist das? Anfassen. Ein paar Monate später tot, verstrahlt. Ja? Weil wir die Dinge viel zu einfach sehen. Ja? Oder kann man in einem Kampf gehen ohne eine Schutzausrüstung? In einem Krieg? Nein. Da kriegst du deinen Ranzen, da kriegst du deinen Helm. So wie der Paulus sagt, nimmt diese geistliche Schutzausrüstung. Panzer der Gerechtigkeit schützt dein Herz. Der Helm der Rettung schützt dein Verstand, deine Gedanken. Ja? Du kannst nicht in einem geistlichen Kampf einziehen ohne diese Ausrüstung. Oder ganz klassisch, was wir auch vor einiger Zeit erlebt haben, du kannst nicht in einem mit Viren verseuchten Gebiet gehen, auch ohne Schutzausrüstung oder ohne FFP2 oder Maske. Du kannst quarantinierten Kranken nicht helfen, wenn du dich selber nicht schützt. Apostel Paulus sagt, wenn einer von euch auf einmal, bumm, in eine Sünde fällt, ihr, die ihr geistlich seid, sollt zu ihm gehen und mit feinem Gefühl wieder auf den Weg bringen, erheben. Aber pass auf, dass du selber nicht versucht wirst. Was hast du gemacht? Erzähl noch mehr. Und dann? Oder wenn er sich das leisten kann, dann kann ich es mir auch. Das ist richtig ein sehr destruktives Gedanke, also ein sehr unreifes, destruktiver Gedanke. Vor einiger Zeit habe ich unsere zwei Jugendlichen oder junge Erwachsenen bewundert, die nach Ibiza gegangen sind, ja. Aber hast du sie gefragt? Die wussten, die gehen in einen Kampf. Sie wussten. Ich habe nicht mit euch gesprochen, aber ich kann wetten, bevor ihr in Action gegangen seid, ihr habt gebetet, ihr seid aufgefordert, Gewissenskonflikte und Sachen anzusprechen, die eventuell euch zum Verhängnis werden können. Es gab eine Vorbereitungszeit. Ja, aber Jesus war und der hat mit Sünder gefeiert und oh. Unsere jungen Leute, die sind auch zu der Party gegangen mit der Mission, einige von dort die Augen aufzuöffnen, um Jesus zu sehen. Klare Mission. Und was ich noch so für ein starkes Argument halte, wir sind nicht Jesus. Jesus wurde versucht, der konnte aus Maria Magdalena 7 Dämonen austreiben. Ja? Ich weiß nicht, hat sie versucht, sogar Jesus zu versuchen? Weiß ich nicht, möglich. Aber ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre mit einer Person, die 7 Dämonen hat. Keine Ahnung. Es könnte oder hätte können, hartig werden können. Jesus wurde versucht, aber ohne Sünde. Er hat sich, ja, mit den Sünden abgegeben, aber deren Lebensstil ist nicht auf Jesus abgefärbt. Schlechter Umgang verdirbt die Sitte. Da müssen wir auch ein bisschen realistisch und vernünftig sein. Josef wird von Frau Potiphas angemacht. Was macht er? Er schaut, wo die Tür ist. Er wusste, wenn ich lange genug da bleibe, weiß ich nicht. Da, Baby. Hat die Beine in die Hand genommen und ist abgehauen. Ja. Wir wissen, der hat eine furchtbare Geschichte, furchtbar ungerecht, aber danach Gott hat alles in Herrlichkeit und eine richtig nice Sache umgewandelt. Klare Mission. Ich gehe zur Party, aber mit welcher Mission? Schlimmer zu treiben, wie meine Kompanionen? Zu zeigen, wie man richtig trinkt? Ja? Nein. Ich will sie für Jesus gewinnen. Ich habe eine klare Mission. Ich mache einen Unterschied. Heutzutage glauben viele Christen und oft neigen wir dazu, dass es manchmal reicht, Know-how, Wissen zu haben. Ja? Das ist wie im praktischen Leben. Ich weiß, wie es gemacht werden kann, also es wird auch funktionieren. Dass es manchmal um manche Formel geht. Eine Formel aussprechen, aber ohne eine Beziehung zu Gott zu haben, zum Beispiel. Ja? Jesus, im Namen Jesus das, im Namen Jesus hin, in Jesu Namen das und jenes. Und ich lebe aber nicht mit Jesus. Oder meine Beziehung zu Jesus stimmt nicht. Ja? Und manche sagen, du musst aber im Namen Jesus sagen. Dann passiert es. Das weiß ich nicht. Ich habe meine Zweifel. Apostelgeschichte 19, 13 bis 16. Einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls, den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchen dabei die Formel, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Dämonenaustragung. Ja? 7 Söhne des Hohenpriesters Skevas gingen so vor. Formel aussprechen, alles wird gut. Doch als sie bei einem Mann versuchten, der auch von einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Ihr kennt Jesus nicht, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Da könnt ihr im Namen Jesus sagen, was ihr wollt. Ihr habt nicht diese Beziehung, nicht diese Kraft, die aus einer engen Beziehung zu Jesus entspringt. Ihr habt es nicht. Und ich habe es als Jugendlicher, ich fand es so lustig, aber für die war es nicht lustig. Und der Besessene stürzte sich auf sie und attackierte sie mit solcher Heftigkeit, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus flohen. Voller Schande. Absolut. Die Hühner haben sie ausgelacht. Die dachten, wir benutzen den Namen Jesus und wir verbringen jetzt. Nein. Und es waren 7 Söhne. Und die sind von einem Mann mit einigen Geistern in sich überwältigt worden. Einmal sogar die Jünger Jesu haben ihre Schwierigkeiten mit bösen Geistern. Wusstet ihr das? Die haben eine Schwierigkeit. Markus 9, 28 bis 29. Und als er in Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Es ging wieder um eine Befreiung. Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Aber da sind wir wieder dazu geneigt zu sagen: Oh, ich esse einen Tag lang nicht oder mehrere Tage nicht. Es gibt Leute, die machen das für ihre Gesundheit, ja, weil man Toxinen und Giftstoffe aus dem Körper ausscheidet. Es gibt Leute, die fasten eine Woche lang für ihre Gesundheit. Und dann neigen wir dazu, Jesu Worte zu nehmen und sagen: Oh, ich esse 7 Tage nichts oder 3 Tage. Ich sage: Vater unser im Himmel, so, ja, ich habe vorhin der Meinung gesagt, ich bete dann, ich führe 2 Rituale aus und dann gehe ich und dann klappt's. Fallen wir nicht wieder in diese Formelmentalität rein. Ich glaube, dass Jesus hier was anderes sagt. Was passiert, wenn wir wirklich beten? Wenn wir mit Gott eins im Geist werden? Wenn sein Gedanken meine Gedanken werden? Wenn sein Herz mein Herz wird? Was passiert an einem Tag, wo ich vor Gott wirklich faste und ich richte mein Fleisch aus? Also ich tue mein Fleisch richten und sagen: Psst, 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 hast nichts zu sagen heute. Heute ist der Herr dran. Ich bin eins mit dem Herrn. Psst, psst, Fleisch, sündige Natur. Ich habe was vor. Ich trainiere. Ja? Und dann, ich richte mein Fleisch. Du hast nichts zu sagen. Ich bin eins mit dem Herrn im Gedanken und im Herzen und im Gebet. Und dann gehe ich und ich weiß, dass der Herr mit mir ist. Wenn du nach ein paar Tagen Fasten und Beten, richtig beten, nicht weißt, dass der Herr mit dir ist, dann wird auch nicht funktionieren. Aber wenn du es wirklich tust und der Herr mit dir ist und dass Gottes Gedanke ist, diesen Mann zu befreien, das wird auch klappen. Und es geht wieder nicht um eine Formel oder irgendwelchen Ritual oder irgendwas, sondern wie du und ich mit dem Herrn gehen. Durch Gebet und Fasten werden wir ein Gedanke und ein Herz mit Gott. Keine Störsignale von der Welt, von der eigenen menschlichen Natur. Und die Hölle kriegt Panik. Die Hölle kriegt Panik. Weil möglicherweise, ich kenne Jesus, ich kenne Paulus, vielleicht ist die Liste noch länger. Dass du ein Mann und eine Frau Gottes so wirst, so eins mit Gott, so vollmächtig, dass dein Name auf diese Liste kommt. Wir kennen Petrus, wir kennen Andreas, wir kennen Ellen. Wir haben von die gehört. Boah, die haben ein paar Mal von uns ausgetrieben. Ja? Aber nach einer Woche Netflix mit einem Kater, benebelt von einem Joint oder mit Gewissenskonflikten, hat man mit Sicherheit keine Macht über die Geister. Aber Fasten und Gebet ist was anderes. Du sollst für eine Befreiung beten. In deinem Kopf spielen sich noch irgendwelche Szenen von dem letzten Thriller, den du angeschaut hast. Und der Geist sagt: 10 Minuten. Und da gehst du zu einer Befreiung nach einer Woche Netflix, Joint, Kater und Gewissenskonflikte, und da sollst du für einen beten. Und die Geister sagen: Mensch, hatten wir einen Schiss gekriegt. Wir dachten tatsächlich, dass jemand anders kommt. Aber du, hey, Buddy, wie geht's? Wir hatten gestern so viel Spaß gehabt da. Hey, puh, wie geht's, Kumpel? Eigentlich arbeiten wir zusammen, ja? Du machst einen guten Job, da wo du bist, in dieser Gemeinde oder in dieser Jugend. Du machst einen super Job. Wir haben da nicht so oft Zugang, aber du bist unser verbündeter Mann. Du machst einen super Job. Manchmal, da gibt es die Gebete von den Eltern, die uns verhindern, da reinzudringen. Aber du bist da. Buddy, super, weiter so. Ja? Es gibt auch eine ziemlich unangenehme Befürchtung. Also ich habe versucht, irgendwie ein bisschen das Problem zu zeigen, ja, woran es liegt. Und da, wo der Gesalbte Gottes auch kompromittiert ist und wie seine Kraft verloren hat. Und es gibt diese Befürchtung, dass die Kirche heutzutage so wenig zu sagen hat, weil viel zu viele Männer und Frauen Gottes ihre Freiheit verloren haben und ihre Kraft verloren haben und gefangen sind. Sie haben die Kraft verloren, die aus einem Wandel mit Gott entspringt und nicht aus irgendwelchen Ritualen. Sie reden über Gott, aber die reden nicht von Gott. Viele Kirchen. Die geistlichen Augen haben sie verloren und an irgendwelche sinnlosen Mühlen drehen, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat oder nur einen Anschein hat, das ist für Gottes Reich. Aber das sind Mühlen, wo man sich müht und dreht und dreht und dreht und bringt eigentlich nicht viel. Jetzt geht aber nicht darum, ob man in den Himmel kommt oder nicht. Also das ist Gottes Sache. Leute, die vielleicht aufgeben und sagen, den kann ich vergessen. Der Herr kann ihn retten und dann sehen wir im Himmel. Und Leute, die vielversprechend aussahen und sagen, ist das ein Held, ey. Kann sein, keine Ahnung, durch Stolz, durch Übermut oder durch eine Fake-Bekehrung, weil es nicht meint, ernst meint mit Gott, dass sie irgendwann mal weg sind. Wir sehen die nie wieder. Es geht nicht, ob man in den Himmel kommt oder nicht. Es geht darum, wie man mit Gott unterwegs ist. Ob das Leben geistliche Wucht hat oder man irgendwo angekettet ist. Ein siegreiches Leben oder ein Loser-Leben. Es könnte sein, dass die Schere zwischen das, was wir behaupten und das, was wir als Christen tun, so weit auseinander geht, dass Gott das, was wir in seinem Namen tun, nicht mehr mit Macht bestätigen kann. Und sagt, Gott schaut vielleicht auf meinem Leben, sagt, Mensch, du bist so weit von das, was ich für dich haben will, so weit, ich kann deine Arbeit nicht mehr bestätigen. Er kann uns nicht mehr ehren, wenn die Schere so weit auseinander geht. Gott hat gesagt, ich werde ehren, die mich ehren. Also wenn wir Gott mit unserem Leben ehren, dann wird er uns auch ehren. Und Gott bewahre, dass wir von dieser Kategorie von Menschen sind, die am Tag des Gerichts zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch Jesus wird ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Ihr hattet ein Gefühl, ja, alles super, alles passt. Und die einfachsten Regeln, die einfachsten Gebote missachtet. Er bestreitet nicht, dass sie was getan haben. Aber ihr habt nicht nach meinen Regeln gemacht. Stell dir mal vor, du gibst jemandem eine Aufgabe, und er macht es, wie er sich das vorstellt und sagt, hey, ich habe es für dich gemacht. Aber ich habe es mir nicht so vorgestellt. Aber ich habe es für dich gemacht. Ich habe es mir nicht vorgestellt. Ich wollte das nicht so. Hey, aber nein, ich habe mir anders vorgestellt. Nach seinen Regeln spielen, das ist ganz wichtig. Matthäus 24,11. Es werden viele falsche Propheten auftreten und viele werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich frage mich, wenn Kirchen und Christen lieblos werden, woran kann es liegen? Jesus selber sagt, ja, Gesetzlosigkeit. Ihr spielt nicht mehr nach den Regeln. Die Liebe erkaltet. Irgendwann mal sind Christen so ein Pack, die sich gegenseitig beneiden, beißen. Und Paulus sagt, wenn ihr euch beißt und beneidet und bekämpft, kann sein, dass ihr euch selbst vernichtet. Die Liebe wird erkalten wegen der Gesetzlosigkeit. Es wird überhand nehmen, viel zu viel. Aber bei unserem Simon hat sich Gott sei Dank was getan. Deswegen sage ich, egal wie tief ein Mensch stecken kann und egal wie blind und egal an welchen Mühlen er jetzt gerade malt, können wir nicht sagen, vergiss ihn, den kannst du vergessen. Seine Haare fingen an zu wachsen und mit dem Haarwuchs wuchs auch seine Reue. Er hat gemerkt, was habe ich getan? Der Lehrer hat mich kein einziges Mal hier besucht. Ja. Wie konnte ich Gottes Gebote missachten? Ich hatte Kraft, ich war Fame, ich konnte viel bewegen, aber die einfachsten Regeln habe ich nicht befolgt. Ich musste die bitteren Früchte meines Handelns ernten, aber jetzt erkenne ich, bei meinem Gott ist Vergebung, bei meinem Gott ist Errettung, er kann mich hier erretten. Und mit seinen Haaren wuchs auch seine Reue und seine Buße. Er fing dort in seiner Zelle nach Gott zu suchen und Gott hört sein Gebet. Oh Gott, wenn du mir nur noch diese eine Mal die Kraft gibst, wie früher, um mich an meinen Feinden zu rächen, für diese zwei Augen, die sie mir ausgestochen haben. Und wir lesen, dass Simson geführt worden ist, um bei einer Party sich über ihn lustig zu machen und sagen, hey, schau mal, du Held, du Befreier Israels, du Niete, schau mal, unser Gott ist größer, du bist jetzt null, du bist in unserer Hand. Und die führten ihn dort, um ihn zu verspotten und aufzulachen. Das macht die Macht des Finsternis mit einem gesalbten Mann Gottes oder gesalbte Frau Gottes, die den Weg verlässt, zu Spott und zu Schande. Nichts mehr wert, aber viel wert dennoch in Gottes Augen. Selbst da hat Simson in Gottes Augen ein unbezahlbares Wert. Und Gott ehrt den Simson und gibt ihm nur noch diese eine Mal die Kraft, sich an seinen Feinden zu rächen. Wir lesen später in Hebräer, dass Simson unter den Helden Gottes erzählt wird. Er ist da. In einem Satz mit 3, 4, glaube ich, Richter, aber der ist da. Gott hat sich über ihn erbarmt, egal wie tief er gerutscht ist. Jetzt, das Alte Testament steht uns als Mahnung da, ja, dass wir so wandeln, dass wir eben die Fehler, die sie gemacht haben, nicht mehr machen. Wir müssen nicht da in der Zelle landen mit ausgestochenen Augen, damit wir endlich mal Buß und Reue fertig sind. Nein, jetzt lernen wir von ihm. Simson rächt sich und er nimmt ganz viele Philister mit. Der führt eigentlich ein Urteil an die Philister. Jetzt möchte ich euch noch einen Bibelvers geben. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke an Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Die Sünde, die ist so wie eine Pflanze, ist wie Efeu. Ja? Löscht ein bisschen Wasser, will immer weiter dich umschlingen. Und wenn du nicht ein bisschen Hygiene machst und sagen, hey, zurückschneiden, bisschen sauber. Es ist Sünde abwehren, Sünden bekennen und zu Gott zu kennen, es ist wie Körperhygiene. Ja? Du kannst nicht sagen, Mutter, ich habe vor 7 Jahren geduscht, das reicht. Nein. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir stehen unter diesem Entropiegesetz, alles degeneriert. Ja? Und die Sünde klammert sich an dich. Und Apostel Paulus sagt, hey, wenn die Sünde sich an dich klammert, dann bist du weg zum Schmeißen. Gib auf, es bringt dir nichts. Nein, er sagt, mach Pflege, schneide sie zurück. Schneide diese Pflanze zurück, die sich umschlingt. Die Sünde versucht dich zu immobilisieren und unfruchtbar für Gottes Reich zu machen. Die Sünde ist im Alten Testament auch so gebildet wie diese feurigen Schlangen, die das Volk Israel beißt. Ja? Und Schlangengift hat Neurotoxin. Neurotoxin lähmen dich. So, gibt uns der Paulus, Apostel Paulus, gibt diese jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das passiert so schnell. Gib nicht auf. Seelenhygiene. Zähne putzen, duschen, ab und zu mal zur Wurzelbehandlung gehen, wenn es sein muss. Tut weh, aber es tut dir gut. Ein Sündenbekenntnis von einem Mann oder Frau Gottes, fahr irgendwo weit weg, wo keiner dich kennt. Es fühlt sich an wie eine Wurzelbehandlung, aber du erhältst deinen Zahn. Du trägst diese Faulheit nicht mehr in dir. Das Problem ist, wenn du diese Faulheit in dir trägst und sprichst jemand an, Mann, ja, Sünde ist radioaktiv. Sünde ist ansteckend. Der Teufel und die Welt braucht ein bisschen Zeit, und dass du nicht mehr en garde bist, um dich zu knacken. Deswegen gibt es, eine Minute, deswegen gibt es diesen Rat Gottes, bekämpft die Sünde, seid stark, sei wachsam und so weiter. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf. In Kampf. Wir befinden uns im Kampf. Das ist nicht so, dass wir uns irgendwo hinsetzen und sagen, zwei Soldaten unterhalten sich, hey, warum seid ihr nicht im Krieg? Ja, unser General Jesus kämpft für uns. Und die sitzen da und spielen Poker. Das geht nicht. Wir sind in einem Kampf, ja. Indem wir hinausschauen auf Jesus schauen, nicht auf den Nachbar oder den Brunnen, was du machst, sondern auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.